Wie schön, dich zu sehen. Guten Morgen. Auch guten Morgen an dich am Livestream. Schön, dass du dabei bist. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wir befinden uns mitten in unserer Predigtserie Gesegnet. Und ich habe festgestellt, dieser Begriff Gesegnet bedeutet für viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Ich bin gesegnet, wenn ich in den Urlaub fliegen kann. Ich bin gesegnet, weil ich in Deutschland lebe, ein Haus besitze, einen Job, den Partner fürs Leben gefunden habe, eine glückliche Ehe führe, das neueste Handy vielleicht besitze oder endlich 1000 Follower bei Instagram habe oder was auch immer. Aber gesegnet zu sein hat für Menschen unterschiedliche Bedeutungen. Und wir befinden uns in dieser Serie auf der spannenden Reise herauszufinden, was gesegnet zu sein für Gott bedeutet. Was meint er, wenn er von gesegnet sein spricht? Und der Vers, der uns während dieser Predigtserie begleitet, ist Epheser 1, Vers 3 und ich habe den nochmal mitgebracht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und zwei Dinge finde ich an diesem Bibelvers so spannend. Zum einen sagt er hat dich gesegnet. Nicht er wird, vielleicht unter Umständen, mit Bedingungen, sondern Gott hat dich gesegnet. Der Segen ist bereits da, nur manchmal vielleicht gar nicht so offensichtlich. Und das Zweite, womit segnet er uns? Mit dem geistlichen Segen. Nicht mit irdischem, nicht mit materiellem, mit menschlichem, wobei das alles Teil davon sein kann. Aber Paulus spricht hier von dem geistlichen Segen. Von dem Segen Gottes, der genau weiß, was du und ich brauchen. Und diese zwei Aspekte machen mich neugierig herauszufinden, wie Gott Segen interpretiert, was Segen für Gott bedeutet und wie er mich bereits gesegnet hat. Und die heutige Überschrift, wenn du mitschreibst, gesegnet mit Menschen in unserem Leben. Fakt ist, keiner von uns ist allein. Auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt. Wenn du nicht gerade ein Einsiedler im Nirgendwo bist, dann ist jeder von uns mit unterschiedlichen Menschen in Verbindung und Kontakt. Und dabei können diese Verbindungen ganz unterschiedlich aussehen. Für manche können es gar nicht genug Kontakte sein und für andere ist einer ausreichend. Ein enger Kontakt. Manche lieben die Menge, andere das 1:1. Und auch stehen wir mit Menschen in unterschiedlichen Verbindungen und Kontakten und Beziehungen. Da gibt es Nachbarn, da gibt es Freunde, da gibt es Arbeitskollegen, Ehepartner, Bekannte aus dem Verein, mit dem ich Fußball spiele oder die Verkäuferin im Supermarkt und so weiter. Und jeder von denen hat unterschiedliche Verbindungen zu dir und mir. Und ich glaube, dass Menschen ein Segen für unser Leben sein können und unser Leben auf unterschiedlichste Art und Weise bereichern. Wobei man mit den einen, vielleicht auch zum Glück, nur einmal im Jahr sich trifft und mit anderen jeden Tag. Mit manchen teilt man seine innersten und tiefsten Geheimnisse und mit anderen bleibt es beim Hallo und Tschüss. Wäre auch komisch, der Kassiererin im Supermarkt Dinge zu erzählen oder das Herz auszuschütten. Und umso mehr ich darüber nachgedacht habe und mich vorbereitet habe, habe ich festgestellt, manchmal ist der Segen gar nicht so offensichtlich. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt oder gemerkt, manchmal wäre es nicht einfacher, ohne andere Menschen unterwegs zu sein. Vielleicht doch der Einsiedler im Nirgendwo? Tun und lassen zu können, was ich möchte. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir schnell fest, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, einem dreieinigen Gott, der in vollkommener Gemeinschaft lebt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dieser Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Und gleich am Anfang der Bibel lesen wir 1. Mose 2, Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und die Bibelkenner unter uns wissen, es handelt sich hier um Adam und Eva, die ersten Menschen und somit auch die erste Ehe der Menschheitsgeschichte. Und wisst ihr, lange habe ich diesen Bibelvers so gelesen, dass wenn ich eine Frau gefunden habe, jemand, der zu mir passt, dann erst bin ich nicht alleine. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dieser Vers hat eigentlich zwei Teile. Das Problem, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und die Lösung für Adam, eine Frau, die zu ihm passt. Und Gott hätte auch einen Bernd erschaffen können. Adam und Bernd hätten bestimmt auch eine gute Zeit gehabt. Und keiner von beiden wäre mehr alleine gewesen. Aber wer in Biologie aufgepasst hat, stellt fest, dass die Menschheitsgeschichte von Adam und Bernd nur eher eine kurze gewesen wäre. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Ehepartner kann eine Lösung sein, aber nicht die einzige. Und ich würde mir heute Morgen mit euch gerne drei Menschengruppen anschauen, die nicht nur dafür sorgen, dass wir nicht mehr alleine sind, sondern die darüber hinaus unser Leben bereichern und besonders machen und mit denen wir schlussendlich auch gesegnet sind. Und die erste Menschengruppe sitzt hier zusammen, Gemeindefamilie. Ich liebe Gottes Idee von Gemeinde. Eine Kirche, in der wir gemeinsam zusammenkommen, miteinander Gott feiern und ihn loben. Ich liebe es, dass normale Menschen, und damit meine ich keine Überflieger oder Profis, sondern Menschen, die normal sind, also ungefähr so wie ich, Gottes Reich auf dieser Welt bauen und dabei jeder willkommen ist, egal wo er herkommt. Und wir bauen etwas, das viel größer ist als jeder von uns und deren Wert für die nachkommende Generation hat und Menschen Hoffnung bringt. Und dabei ist nicht einer, der die ganze Arbeit tut, sondern die Gemeinschaft. Jeder bringt seine Gabe ein, egal ob jung oder alt. Und so schöpfen wir das Potenzial oder bekommen wir das volle Potenzial, das Gott in Gemeinde sieht. Und irgendwie ist es auch nicht nur ein Haufen von Menschen, die irgendwie freiwillig zusammenkommen, sondern es wird so eine Familie. Dann entsteht Verbundenheit. Und das Geniale dabei ist, egal wo du hinkommst, egal wo du weltweit eine Gemeinde besuchst oder Christen triffst, da ist eine Annahme, ein gegenseitiges Verständnis, eine Verbundenheit. Und es fühlt sich so an, als ob man nach Hause kommt. Warum? Weil die eine Sache, Jesus, uns verbindet. Anders als zum Beispiel beim Fußball, wo man je nachdem als Rival angesehen wird, bist du bei der Gemeinde immer im gleichen Team. Und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie mein Leben ohne Gemeinde aussehen würde. Und damit meine ich nicht, wie mein Leben aussehen würde, ob ich Jesus kenne oder nicht, oder Christ wäre, kein Christ wäre, sondern wenn ich nicht Teil in einer so großartigen Gemeinschaft wäre. Teil einer Familie zu sein, wie ihr sie seid, die sich unterstützt, die sich durchträgt, die sich anfeuert, füreinander betet, die am Samstag zusammenkommt, um Unkraut zu zupfen und die Gemeinde zu verschönern und so viel mehr. Und Teil einer Gemeindefamilie zu sein, ist für mich eine besondere Sache und ein Segen für mein Leben. Und das Ding ist, diese Freiheit, Teil einer Gemeinde zu sein, ist nicht für jeden Menschen auf dieser Welt Normalität. Alle 2 Jahre erstellt der ACN einen Bericht zur weltweiten Religionsfreiheit und zeigt, in welchen Ländern Menschen ihren Glauben frei und öffentlich frei wählen können und öffentlich bekunden können, ohne diskriminiert, unterdrückt oder verfolgt zu werden. Und der letzte Bericht ist aus dem Jahr 2023 und zeigt, dass in 28 Ländern die Gläubigen Verfolgung erleben. Und irgendwie klingt das erstmal nicht so viel, 28 Länder. Aber in diesen Ländern leben über 4 Milliarden Menschen und somit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Die Hälfte der aktuell lebenden Menschen können ihren Glauben nicht öffentlich und frei bekunden, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und darum ist es ein Segen und nicht selbstverständlich, dass wir frei sein können, an einem Sonntag hier in den Gottesdienst kommen zu können, zusammen Gott zu feiern, ohne etwas befürchten zu müssen. Und mir haben diese Zahlen und dieser Bericht neu geholfen, das wertzuschätzen. Und damit möchte ich auf der anderen Seite gar nicht sagen, dass Gemeinde immer alles Sonnenschein ist oder mit allen Best Buddies sein muss oder sich nicht auch mal aufeinander reibt. Weil keine Gemeinde, die ich besucht habe, war perfekt. Spätestens dann nicht mehr, als ich zur Tür reinkam. Und ja, wir könnten so viel verbessern. Ein neues Soundsystem, würden sich die Techniker freuen. An Strukturen und Abläufen arbeiten. Es bräuchte mehr Menschen in Dienstgruppen. Da dürft ihr euch angesprochen fühlen. Wir könnten mehr beten, fasten, predigen oder was auch immer. Aber versteht mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Und zugleich nicht der Kern, das Ziel einer Kirche. Jesus wurde mal gefragt, was das Wichtigste sei, worauf er antwortete, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 22, Vers 34. Gott zu lieben und Menschen zu lieben, darum geht's. Es geht um Menschen, um die Verlorenen. Das ist Gottes Herz, das ist sein Ziel für Gemeinde, für Kirche, für die Gemeinschaft der Gläubigen, Hoffnung zu bringen. Und als Jesus die Welt verließ, hat er seinen Jüngern einen Auftrag hinterlassen, der bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat und ich glaube auch nicht verlieren wird. Möchte ich gerne mit euch lesen, Matthäus 28, Vers 18. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist unser Auftrag. Das Evangelium, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen, sie zu taufen und zu lehren. Und wisst ihr, Gemeinde ist kein Gebäude, keine Institution. Gemeinde ist kein nettes Beisammensein, sondern es ist die größte Rettungsaktion, die es jemals gegeben hat. Gemeinde sind Menschen, Gottes Bodenpersonal, die anderen Menschen Gottes Hand entgegenstrecken und ihnen Jesus zu zeigen. Und dafür braucht es jeden von uns, Teil zu sein, Teil der Gemeinschaft, sodass unser Leben aufblüht, indem wir ein Segen sind, den wir empfangen haben und diesen auch weiterzugeben. Weil ich glaube, Gemeinde ist der Hammer und kann ein Segen für dich persönlich sein, aber auch zum Weitergeben. Die zweite Gruppe, mit der ich mich heute Morgen beschäftigen möchte, sind Freunde. Freunde in meinem Leben zu haben, ist für mich was ganz Besonderes. Und irgendwie fällt es mir da auch am leichtesten, den Segen zu sehen. Und ich meine jetzt nicht die Art von Freunden, die ich auf Facebook oder Instagram habe. Oder die aus dem Sportverein, mit denen ich Fußball spiele, sondern echte Freundschaften. Menschen, denen ich mein Herz öffnen kann, die mich kennen, auch die Seiten, auf die ich vielleicht nicht so stolz bin. Meine Herausforderungen, Nöte, Probleme, die mich ohne Maske und Hochglanz poliert kennen. Menschen, die mich ansprechen, wenn ich auf dem Holzweg bin. Und die in mein Leben sprechen dürfen, mich herausfordern dürfen und im schlimmsten Fall auch mal auf den Pott setzen. Und ich dann nicht denke, ach, lass mal reden, das Gewitter zieht bestimmt vorbei, sondern beide Lauscher aufstelle und das ernst nehme und auf ihren Rat höre. Und warum? Und das ist auch zugleich die Voraussetzung, weil ich weiß, dass sie es gut mit mir meinen. Dass sie mein Bestes möchten und für mich sind. Und die Bibel sagt viel über Freundschaften, so zum Beispiel Sprüche 27, Vers 9. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Boah, und manchmal ist das gar nicht so leicht, Rat anzunehmen. Und im ersten Moment auch nicht immer schön. Manchmal tut es ganz schön weh. Wenn ich ihn allerdings annehme und umsetze, so habe ich es in meinem Leben erlebt, dann wird er für mich wie Öl und Weihrauch und zu einem nachhaltigen Segen. Und ein Aspekt, der mir heute bei diesem Punkt auch besonders wichtig ist, wir brauchen enge Freunde in unserem Leben, die den gleichen Glauben teilen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir ausschließlich christliche Freunde brauchen oder andere Freunde kein Segen sein können oder gute Ratgeber sind. Ich glaube, die gute Mischung macht's. Aber was ist denn der Unterschied? Es macht einen Unterschied, ob mir jemand sagt, ich drücke dir die Daumen oder ich bete für dich. Wenn Gebet keinen Unterschied mehr macht, dann können wir einpacken. Und es macht einen Unterschied, jemanden zu haben, dessen Glauben mich trägt, wenn meiner es nicht mehr tut, ich nicht mehr weiter kann. Es macht einen Unterschied, jemanden zu haben, der mich immer wieder zu Jesus führt, wenn ich die Orientierung verloren habe. und der mich ermutigt, in die Gemeinde zu kommen. Und das sind Punkte, die du von einem nichtchristlichen Freunden nicht erwarten kannst, die jedoch einen großen Unterschied machen und alles verändern können. Und daher möchte ich uns ermutigen, in Freundschaften in unserem Leben zu investieren. Und das über unseren Ehepartner hinaus. Und wenn du das gerade vielleicht auch dein Thema ist und du dich manchmal alleine fühlst, möchte ich dir einen Satz weitergeben, den ich vor kurzem gehört habe und so gut fand. Wenn du das Gefühl hast, dass du keinen Freund hast oder dass dir niemand Freund ist, dann beginne du bei dir damit, jemand anderem ein Freund zu sein. Und Freundschaft ist wie ein Obstbaum. Er braucht Zeit zum Wachsen. Man muss sich darum kümmern, ihn pflegen und hegen, Zeit investieren. Und am Anfang ist so ein Baum irgendwie so klein und dann wächst er mit Zeit und irgendwann bringt er Früchte hervor. Und Freundschaft ist auch, einander ehrlich zu kennen und sich nahe zu sein. Und das kostet etwas. Kostet Interesse, Ehrlichkeit, Mut, sich verletzlich zu machen. Und ich stelle fest, Menschen haben das Bedürfnis nach echter Nähe und sind zugleich manchmal nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Vielleicht auch, weil wir in der Lüge glauben, wenn jemand wüsste, wer ich wirklich bin, dann würde er mich verlassen. Und ich kenne diesen Gedanken, diese Lüge aus meinem Leben, du vielleicht auch. Und wenn ich dann den Mut gefasst habe, darüber hinwegzugehen, mit meinen engsten Vertrauten ehrlich wurde, dann hat sich eine neue Ebene geöffnet. Ein Raum der Offenheit, Verbundenheit, Annahme und auch der Heilung und Befreiung. Und es war immer ein Segen und keiner von denen hat mich verlassen. Und das können wir auf Freunde genauso wie auf Ehe beziehen. Denn nicht automatisch, wenn du verheiratet bist, hast du diese Nähe. Und die kostet immer wieder Zeit, da reinzugeben. Es funktioniert nicht automatisch, wenn man verheiratet ist, sondern es bedarf einer Pflege. Vielleicht sogar mehr als bei einer Freundschaft. Ein sich immer wieder darauf einlassen, sich dafür öffnen, sich Zeit nehmen, was im Trubel des Alltags mit Kindern und Alltag und Terminen und all dem drumherum, Hausarbeit, gar nicht so einfach ist und vielleicht schnell unter den Teppich fällt. Wenn jemand wüsste, wer ich wirklich bin, dann verlässt er mich. Für mich eine Lüge und nicht Gottes Gedanke für mein Leben. Darum möchte ich uns ermutigen, in echte und nahe Freundschaft zu investieren. Und es wird uns, davon bin ich überzeugt, zum Segen werden. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt, Menschengruppe, die für mich besonders ist. Ich muss einmal hier kurz mich sortieren. Familie. Und Familie ist ein wunderbarer Gedanke Gottes. Familie steht im Mittelpunkt von Gottes Plan für das Glück und den Fortschritt der Menschen. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir von Anfang an, dass Gott Familie gegründet hat. Er hat Ehe und Familie direkt in der Schöpfung verankert. Wir lesen von Beispielen von starken Familien. Und zugleich lehrt uns die Bibel, wie wir liebevoll und glückliche Familie haben können. Ein Ort der Annahme, der Liebe und Fürsorge, wo Kinder aufwachsen können und sich entwickeln können. Und das klingt erstmal super, und wenn wir dann drinstehen und leben, merken wir, wie viel Herausforderung Familie doch mit sich bringt. Wenn Kinder einfach nicht das machen, was sie, so wünschten es sich die Eltern zumindest, machen sollen, gefühlt gegen einen arbeiten, wenn aus Kindern Jugendlichen werden, und auf einmal gefühlt andere Menschen im Haus wohnen. Wenn der Ehepartner auch noch Schwiegereltern mit in die Ehe bringt. Wenn man auf einmal nicht mehr einen Single-Haushalt führt, sondern sich jetzt noch mit anderen absprechen und organisieren muss. Und wenn Eltern zu Rentnern werden und zu viel Zeit haben. Und so weiter. Und dann gibt es noch die, die sich wünschen würden, dass das die einzigen Probleme wären, weil sie gar keine Familie haben oder Familie ganz anders erlebt haben. Und da so ein tiefes Verlangen und ein Wunsch in ihrem Herzen ist. Da kann nicht von einem Schutzraum die Rede sein. Da ist Familie kein Ort, wo ich geborgen bin. Bedingungslose Liebe ist ein Wunschtraum. Und ihre Realität sieht komplett anders aus. In manchen Fällen wird Familie eher zu einem Albtraum. Hat mehr mit Schmerz und Enttäuschung zu tun, als mit Nähe und Liebe. Und ich möchte das heute Morgen auch gar nicht schönreden oder irgendwie entschuldigen. Es ist schrecklich und macht mich traurig. Und entspricht nicht Gottes Plan für unser Leben. Durch die Trennung zwischen Mensch und Gott leben wir in einer Welt, die das Allerwichtigste verloren hat, nämlich die lebendige und unmittelbare Beziehung zu Gott, dem Vater. Und daraus resultiert ein Leben und ein Handeln, das oft nicht gut für uns ist. Wie es hätte gut sein können. Nicht für uns und nicht für andere. Und da gibt es auch keinen Schuldigen. Weil letztendlich, egal wie alt wir sind, auch wir waren mal in der Kinderrolle und hatten Eltern, die ebenfalls irgendwann mal eine Kinderrolle hatten und vielleicht selbst das alles nie so erlebt haben und hatten, wie wir es gerne gehabt hätten. Und ich möchte behaupten, dass niemand von uns oder niemand morgens aufsteht und denkt, boah, heute habe ich richtig Lust, meine Familie zu zerstören oder meine Kinder zu verletzen oder was auch immer. Keiner denkt, heute ist der Tag um Punkt, Punkt, Punkt. Darum lasst uns keinen Schuldigen suchen, sondern Menschen sein, die Verantwortung übernehmen und für ihre Familie einstehen. Weil du bist in der besten Position, etwas in deiner Familie zum Besseren zu ändern. Und Gott hat so viel Wert. Und für Gottes Familie so viel Wert, dass er sie selbst sogar in die 10 Gebote geschrieben hat. Und die 10 Gebote sind 10 grundlegende Aussagen, die Gott selbst seinem Volk gegeben hat, als das entscheidende schriftliche Dokument für das Volk Israel. Sie sind im Prinzip der Kern der Verfassung, die Grundlage oder das Fundament ihres Grundgesetzes. Und dann heißt es in 2. Mose 20, Vers 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange im Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Und wisst ihr, das ist die einzige treue Verpflichtung in den 10 Geboten. Da steht nicht, ehre den König, ehre den Priester, ehre den Propheten, wie zum Beispiel Mose, obwohl ihnen das viel Ärger erspart hätte. Ehre Vater und Mutter. Und nebenbei gesagt, das ist kein Freifahrtschein für uns Eltern, dass wir es einfach einfordern könnten. Wenn du kein ehrbares Leben führst, sondern dich verhältst wie die Axt im Walde, dann wird es schwierig, dich zu ehren. Und damit meine ich nicht, dass ein perfektes Leben das Ziel ist oder ohne Fehler sein zu müssen. Und ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die 10 Gebote so aus 2 Teilen bestehen? Gebote 1 bis 4, die vom Verhältnis der Menschen gegenüber Gott sprechen, also keine anderen Götter zu haben, Gottes Namen nicht zu missbrauchen und den Feiertag. Und dann die Gebote 5 bis 10, da geht es um das Verhältnis der Menschen untereinander. Nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht schlecht reden. Und das allererste Gebot aus diesem zweiten Teil oder das diesen zweiten Teil eröffnet, das allererste Gebot, mit dem Gott das Verhältnis der Menschen untereinander regeln, ist das Gebot zur Familie. Und Stefan Brack hat es so ausgedrückt, der Schöpfer des Lebens setzt die Familie als die zentrale Einheit für die Existenz des Menschen ein. Und die ist nur einer einzigen Sache untergeordnet, nämlich der Anbetung Gottes. Familie ist ein großartiger Gedanke Gottes, der uns Sicherheit und Geborgenheit geben soll. Und deshalb schützt ihn Gott besonders mit diesem 5. Gebot. Und zugleich ist es so erkämpft, umkämpft, und hat Wert, dass wir dafür kämpfen. Egal wie deine Startbedingungen waren, ich möchte uns ermutigen, dass heute ein Tag sein kann, Dinge anders zu machen. Nicht den Schuldigen zu suchen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Egal, ob du Eltern, Kind, Ehepartner, Schwiegermama oder Schwiegerpapa bist, jeder trägt einen Teil zur Familie bei. Und ich weiß, nicht alles kann geheilt und repariert werden. Und zugleich glaube ich, Gott kann mehr tun, als wir denken. Beziehung wiederherstellen. Dass er wieder Liebe und Geborgenheit Platz findet. Das Herz der Eltern zu den Kindern zu wenden. Und das der Kinder zu den Eltern. Ich glaube, weglaufen ist keine Option. Dein Herz bei Freunden auszuschütten, das ist eine Option. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Als wir im Büro saßen und so die Predigtthemen geplant haben, da haben wir so ein paar Möglichkeiten in den Raum geschmissen. Und mich hat das Thema Menschen, warum auch immer, direkt angesprochen. Und der erste Gedanke war so, ja, easy, kann ich nicht viel falsch machen, das läuft, gesegnet euch Menschen, sehe ich. Und dann beschäftigt man sich mit so einem Thema und stellt fest, ja, in einer idealen Welt, so wie Gott das geplant hat, ein großartiger Gedanke. Aber die Realität in Familien, in Ehen, in Kirchen oder wo auch immer man sie sieht, sieht doch ganz anders aus. Dann erlebe ich letzte Woche eine mega herausfordernde Woche, in der meine Kinder mich gefordert haben, krank waren, ich mich selbst herausgefordert habe, einen Morgen verschlafen habe, unnötige Fehler gemacht habe. Da waren Gespräche, in denen mir der eine erzählt, wie es um seine Ehe steht und der andere, wie es ihm nach der Scheidung geht. Gespräche über den Tod. Ich hatte Treffen, Empfindungen, Wünsche, Absprachen, Enttäuschungen, Erwartungen, die mir in dieser Woche begegnet sind und irgendwie hatte alles mit Menschen zu tun. Und dann gibt es noch die andere Seite. Und wie die meisten von euch wissen, ist meine Frau vor knapp einem Jahr an Krebs verstorben. Und eins der Dinge, die ich bereut habe, wahrscheinlich sogar das, was ich am meisten bereut habe, war, dass ich so vieles an ihr und an uns für selbstverständlich genommen habe. Selbstverständlich, dass sie da ist. Dass sie mich liebt. Dass sie die vielen Dinge im Haushalt gemacht hat. Mit den Kindern. Die ich gar nicht mehr gesehen habe. Anstattdessen habe ich die Dinge gesehen, die nicht perfekt waren. Und dabei sagt die Bibel in Sprüche 17, Vers 9, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Und in all dem war ich herausgefordert, die Predigt für Sonntag zu schreiben. Und über den Segen von Menschen in unserem Leben zu sprechen und ich dachte nur, boah, wie passt das zusammen? Gott, was hast du dir da überlegt? Und wisst ihr, was mich bewegt hat und ich glaube, dass Gott gesprochen hat? Er hat gesagt, gerade du und gerade in dieser Zeit einen Punkt zu setzen, Menschen daran zu erinnern, dass sie ein Segen in unserem Leben sind. Auch wenn wir es vielleicht aktuell gar nicht sehen und merken. Menschen können unsere Grenzen erweitern. Vielleicht lehren sie uns auch Vergebung. Wir reiben uns aneinander, schleifen uns aneinander. Und so letztendlich die beste Version von uns zu sein. Nach Gottes Ebenbild berufen zur Gemeinschaft. Berufen zur Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ein Segen in unserem Leben sind und wir ein Segen in ihrem Leben sind. Und so würde ich gerne zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns zur Gemeinschaft geschaffen hast und dass du Menschen in unser Leben gesetzt hast und die ein Segen für uns sind. Hier in der Gemeinde, Freunde, die mit uns durchs Leben gehen und auch unsere Familie. Und vielleicht hat dich einer der Punkte angesprochen, vielleicht fühlst du dich gerade alleine und du wünschst dir so sehr einen Freund. Ich würde gerne für dich beten. Vielleicht findest du dich gerade in so einer familiären Herausforderung und du siehst keine Hoffnung mehr oder es ist vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, ein Zwiespalt zwischen dir und deinen Eltern oder andersherum. Ich würde gerne für Mut beten. So, wenn du das bist, ich möchte dich einladen, einfach in den nächsten Moment vielleicht auch deine Hand aufs Herz zu legen und Gott um Zuversicht zu bitten. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du Gemeinde geschaffen hast, dass du uns Freunde ins Leben geschenkt hast und danke, dass jeder von uns eine Familie hat. Und zugleich wissen wir, welche Herausforderungen Menschen manchmal mit sich bringen, diese Konstellation und Beziehungen. Gott, ich bitte dich für Mut, in unsere Familie zu investieren. Und ich weiß, dass du Wunder wirken kannst, dass du Beziehungen wiederherstellen kannst. Und ich danke dir, Gott, dass du eingreifst in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Dass wir mit dir zusammen unsere Familie zu einem besseren Ort machen. Danke, dass Selbstverständlichkeit weicht und Dankbarkeit einzieht. Dass wir uns daran erinnern, warum wir diesen Menschen geheiratet haben. Warum wir diesen Freund ausgesucht haben. Jesus, danke, dass du Hoffnung aufkeimen lässt. Und ich danke Gott, dass du auch Freunde in unser Leben führst und leitest. Gerade die, die sich so sehr einen Freund wünschen, sich alleine fühlen. Herr, dass du uns Mut schenkst, anderen ein Freund zu sein. Danke, Jesus, dass du Menschen in unser Leben bringst, die uns wirklich ein Segen sind. Gute Freunde, die uns ermutigen, die uns nach vorne führen und die uns begleiten und bewegen. Und eine Frage zum Ende. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Weißt du, Jesus möchte dein Freund sein. Mara hat das vorhin schon gesagt. Er würde es lieben, mit dir durchs Leben zu gehen. Dich anzufeuern, dich zu begleiten, für dich zu sein. Du hast heute Morgen die Möglichkeit, eine Entscheidung für ihn zu treffen und ihm dein Leben zu geben. So, wenn du das bist, würde ich es lieben, für dich zu beten. Wenn du mir ein kurzes Handzeichen gibst, dass ich weiß, wer heute Morgen hier ist. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen? Danke. Jesus, danke für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Danke für jeden Menschen, jedes Leben, das dahinter steht. Danke, dass du einziehst mit deiner Hoffnung, mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Annahme und Geborgenheit und mit deiner Heilung. Danke, Gott, dass du diesen Menschen begleitest und begegnest in den nächsten Wochen, wenn sie Bibel lesen, wenn sie beten, Gott, dass du da bist und dass du für sie bist. Danke, Jesus.